Brandula, Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena.
Granola, braungebrannte Stadt, Heimat der Brüderlichkeit. Das Volk ist es, das am meisten bestimmt in dir, o Stadt.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Maike Rosenplänter.
Dieses Lied, das wir eben gespielt haben, das wurde in der Nacht vom 24. auf den 25. April 1974 in Portugal auch im Radio gespielt. Obwohl es alleine schon verboten war, den Namen des Sängers zu nennen. José Afonso. Es war der Beginn einer fast friedlichen Revolution. Vier Menschen kamen bei der Nelkenrevolution ums Leben. Und sie beendete eine 40 Jahre andauernde Diktatur in Portugal. Unser Thema in dieser einen Stunde History.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hi.
Ich grüße dich.
Matthias, nach der Nelkenrevolution kam dann eine linksgerichtete Partei an die Macht und Premierminister wurde Mario Soares. Das war aber nicht die erste Revolution in der Geschichte von Portugal gewesen, oder? Was war da vorher los gewesen?
Also man muss wirklich sagen, da war jede Menge los. Denn am Beginn des 19. Jahrhunderts, da steigen wir mal ein, stand Portugal, wie viele andere europäische Länder im Übrigen auch, unter der Besatzung Frankreichs. Napoleon hatte zu einem Wirtschaftskrieg gegen England aufgerufen und dafür eine Sperrung der gesamten europäischen Küsten für englische Schiffe verfügt. Davon war Portugal natürlich massiv betroffen, weil das Land ja viele, viele Kilometer Küste hat. Da Napoleon die Küstenkontrolle selber in der Hand haben wollte und Portugal sich gleichzeitig weigerte, diese Kontrolle zu machen, besetzte Napoleon 1807 das Land. Die portugiesische Königsfamilie musste fliehen, in eine der vielen Kolonien, nämlich nach Brasilien. Und die französische Besatzung, die endete mit britischer Hilfe, aber schon 3 Jahre später, also 1810. Dennoch, Briten blieben im Land und sorgten dafür, dass Brasilien unabhängig und zudem ein gleichberechtigtes Königreich wurde, das aber in Personalunion vom portugiesischen König regiert wurde.
Und wie hat sich Portugal dann wieder von England befreit?
Naja, also das war eigentlich eine relativ logische Entwicklung. Denn einerseits waren durch die napoleonische Besatzung die Ideen der französischen Revolution ins Land gekommen und andererseits war in Spanien 1812 durch eine verfassungsgebende Versammlung eine liberale Verfassung erlassen worden. Auch das färbte natürlich auf Portugal ab und hinterließ dort Spuren. Die sogenannte liberale Revolution begann 1820 mit einem Offiziersaufstand in Porto. Aber die Soldaten wollten keinen klassischen Militärputsch organisieren, sondern sie wollten ganz im Gegenteil die Rückkehr des in Brasilien lebenden Königs, den Abzug der britischen Truppen und die Umwandlung Portugals zu einer konstitutionellen Monarchie, in der der König an Recht und Parlament gebunden ist. Daraufhin brannte in Portugal ein 2-jähriger Kampf zwischen den Anhängern einer althergebrachten sogenannten absolutistischen Monarchie und jenen, die für eine konstitutionelle Monarchie eintraten. Der Streit war im September 1822 mit dem Sieg der liberalen Revolution beendet und Portugal erlangte unter König Pedro I. seine Unabhängigkeit.
Und wie lange war Portugal dann ein Königreich?
Bis 1910. Das Land allerdings war in einem miserablen Zustand. Es herrschte große Armut. Nahezu 80% der Portugiesen waren Analphabeten und das Land drohte am Beginn des 20. Jahrhunderts den Anschluss an die mittlerweile industrialisierten Staaten Europas zu verlieren. 1891 war es sogar zu einem Staatsbankrott gekommen. Anschließend wurde das Land von Aufständen heimgesucht. Gleichzeitig lebte die Königsfamilie natürlich wie immer in Saus und Braus. Und das wiederum provozierte den Zorn des Volkes. Das führte schließlich 1908 zu einem Attentat, dem König Karl I. und sein Sohn und Thronfolger Ludwig Philipp zum Opfer fielen. Es kam dann zu schweren Unruhen, bei denen ein Abgeordneter der politischen Linken ermordet wurde. Und das führte am 3. Oktober 1910 zur Beendigung der Monarchie und der Berufung einer provisorischen Regierung. Aber auch das ging schief. Wieder geriet das Land in eine dramatische Krise, die 1926 einen weiteren Putsch auslöste.
Nämlich einen Militärputsch und danach gibt es dann meistens Militärdiktaturen. War das in Portugal auch so?
Ja, man muss irgendwie sagen, ja und nein. Also einerseits stieg nach diesem Putsch Deutsch sehr schnell der Zivilist Antonio de Oliveira Salazar zum starken Mann auf. Andererseits etablierte er einen autoritären Staat mit stark faschistischen Tendenzen. Da lag er übrigens nach dem Ersten Weltkrieg ganz im Trend, denn überall kamen solche Bewegungen an die Macht und verwandelten den Kontinent innerhalb von 10 oder 15 Jahren zu einer Ansammlung von faschistischen Regierungen, Militärdiktaturen oder autoritären Regimen, die in der bolschewistischen Sowjetunion ihren Feind entdeckt hatten. Salazar hielt Portugal zwar offiziell aus dem dann folgenden Zweiten Weltkrieg heraus, setzte aber auf einen Sieg der Alliierten, was 1949 dazu führte, dass Portugal Gründungsmitglied der NATO war.
Aber das klingt doch alles danach, als hätte sich die Lage in Portugal zu diesem Zeitpunkt mehr oder weniger stabilisiert. Warum wurde dann 1974 trotzdem geputscht?
Ja, das lag zum einen an den Kolonialkriegen, die das Land in Mosambik, Angola und Guinea führte. Die waren nicht zu gewinnen, verschlangen aber jede Menge Geld, was zu ökonomischen Schwierigkeiten wiederum in Portugal führte. Die Kriegskosten, eine unfähige Regierung und 1973 die Ölkrise, die die Wirtschaftskrise noch einmal beschleunigte, führten 1974 dazu, dass erneut das Militär putschte, aber nicht selbst die Macht ergriff. Stattdessen wurden der Sozialist Mario Soares und der Kommunist Alvaro Cunhal die beiden führenden Politiker des Landes.
Und Markenzeichen der Revolution wurden rote Nelken, weil die Soldaten, die an der Revolution beteiligt waren, die sich in die Gewehrläufe gesteckt haben, finde ich ein schönes Bild. Deutschlandfunk Nova hier, die eine Stunde History. Ein Song im Radio als Zeichen für den Start der Revolution. Nelken im Gewehrlauf. Das klingt alles nach einer ziemlich unproblematischen Übernahme der Macht damals in Portugal. Arne Hell aus dem History-Team nimmt uns mit zurück ins Jahr 1974 und erzählt uns, wie dieser weitgehend unblutige Putsch die Diktatur beendet hat.
Grandola Vila Morena.
Der Putsch startet mit einem Lied. Grandola de la Morena, ein antifaschistisches Kampflied, verboten in Portugal. Es läuft um kurz nach Mitternacht in einem katholischen Radiosender, als Signal dafür, dass es losgeht. Die eingeweihten Offiziere und ihre Soldaten verlassen die Kasernen. Sie schwärmen aus, um die eigene Regierung zu stürzen. Die Anführer des Putsches kommen aus verschiedenen politischen Lagern, von links bis rechts. Einig sind sie sich, dass es so mit dem Land nicht weitergehen kann. Vor allem wollen die Soldaten sich nicht länger in den Kolonialkriegen in Afrika verheizen lassen. Kriege, die nicht zu gewinnen sind und für Portugal auch nicht länger zu bezahlen. Ihre Vereinigung nennen die Putschisten schlicht Movimento, die Bewegung. Am Morgen des 25. April kommen sie fast ohne jeden Widerstand voran. Gegen 6 Uhr fangen sie an, die strategisch wichtigen Punkte im Land zu besetzen. Plätze, Flughäfen, Ministerien und Rundfunksender. Panzer rollen durch die Straßen.
Die portugiesischen Streitkräfte appellieren an die Bevölkerung Lissabons, sich in ihre Wohnungen zurückzuziehen und dort in absoluter Ruhe zu verbleiben.
Doch die Bevölkerung denkt gar nicht daran. Die Menschen wollen Teil des Umsturzes sein. Schon morgens sind die Straßen voll. Jubelnde und klatschende Portugiesen laufen neben Panzern her, schütteln Soldaten die Hände und stecken ihnen rote Nelken in die Gewehrläufe und an die Uniform. Nur wenige in der Armee halten jetzt noch zum Regime von Machthaber Marcelo Caetano. Der verschanzt sich in der Kaserne der Militärpolizei in Lissabon.
Die Überraschung war möglich, da die erste misslungene Revolte einer Einheit Anfang März Regierung und Geheimpolizei offensichtlich in Sicherheit gewiegt und von der gesamten Bewegung abgelenkt hatte.
Major Otello gehört zu den Anführern des Putsches.
Wann waren Sie sicher, dass der Putsch gelungen war?
Zwischen 15 und 16 Uhr nachmittags. Wir beobachteten, dass sich die regierungstreuen Truppen in einer begrenzten Zone zusammenzogen. In dem Augenblick hatte sich die Lage endgültig zu unseren Gunsten entwickelt.
Haben Sie einen so leichten Erfolg erwartet?
Nein, das nicht.
Nach etwa 17 Stunden gibt Caetano auf und unterschreibt im Gebäude der Militärpolizei die Kapitulation. Danach wird er in einem Wagen weggebracht und geht nach Brasilien ins Exil. Die einzigen, die noch Widerstand leisten, sind Agenten der verhassten Geheimpolizei PIDE. Am Abend des 25. April stürmt eine wütende Menschenmenge das PIDE-Hauptquartier. Es fallen Schüsse. 3 Menschen werden getötet. Es sind die einzigen Toten dieses Putsches, der ansonsten fast wie ein Volksfest daherkommt. Offiziere lassen sich entspannt lächelnd auf der Straße interviewen.
What sort of welcome did the soldiers get in the streets from the people?
The relations between the people and the soldiers are magnificent.
Zum Präsidenten machte die militärische Übergangsregierung einen Konservativen. General Antonio de Spinola. Monokel, harter Blick, früherer Kämpfer in den Kolonialkriegen. Er war nicht direkt am Putsch beteiligt, hatte sich aber vorher vom alten Regime abgewandt, die Kolonialkriege kritisiert und politische Freiheiten gefordert.
Also machten wir ihn zum ersten Staatspräsidenten und hielten uns selbst im Hintergrund.
Schreibt einer der Drahtzieher des Putsches, General Vasco Gonçalves, ein überzeugter Kommunist.
Spinola hat sehr bald gemerkt, dass wir mehr wollten als nur die Abschaffung der Diktatur und die Beendigung des portugiesischen Kolonialismus. Er trat dann auch schon im September grollend zurück, nachdem er dem Land und den Menschen noch die bedingungslose Freigabe unserer Kolonien abgerungen hatte.
Mit der Einigkeit ist es in Portugal schnell vorbei. Generäle wie Vasco Gonçalves wollen eine Räterepublik nach sozialistischem Vorbild. Andere Militärs wollen dagegen erneut putschen. Etwa 50 Parteien und politische Bewegungen wollen mitreden. Es kommt zu Streiks, Unruhen und Landbesetzungen. Gut 2 Jahre lang ist offen, wohin der Putsch vom 25. April letztlich führen wird. Zur Demokratie oder doch zurück zu einer neuen Diktatur.
Die Nelkenrevolution in Portugal. Arne Hell war das.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Wie ein weitgehend unblutiger Putsch eine 40 Jahre andauernde Militärdiktatur beendet hat, das haben wir eben gehört. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, warum das so verhältnismäßig einfach geklappt hat. Dabei helfen kann uns Urte Sperling. Sie ist Autorin und hat unter anderem ein Buch über die Nelkenrevolution geschrieben. Hallo Frau Sperling.
Hallo.
Was waren denn die Hintergründe der Nelkenrevolution?
Zum einen die Tatsache, dass Portugal als letzte Kolonialmacht in Afrika in Kriege der antikolonialen Befreiungsbewegungen verwickelt wurden, die letztendlich nicht mehr zu gewinnen waren. Und als letzte Diktatur der faschistischen Ära in Portugal selber auch so langsam sich Widerstand gegen die Diktatur konsolidierte, der bekam noch mehr Feuer und noch mehr Kraft dadurch, dass die Kolonialkriege alle materiellen Ressourcen schluckten, die für die Modernisierung des Landes notwendig gewesen wäre, um aus dem Armenhaus Europas ein normales westeuropäisches entwickeltes Land zu machen. Das führte dazu, dass im Lande selber zusehends Anfang der 70er Jahre es zu Protestbewegungen, zu Widerständen kam, zu Streiks, Studentenbewegungen. Also an allen Ecken und Enden gärte es und es war klar, dass das Regime in eine Krise kam. Und das Ganze wurde, wie gesagt, massiv beschleunigt durch die Entwicklung in den Kriegsgebieten und diesen nicht zu gewinnenden Krieg.
Das heißt, wer waren die treibenden Kräfte?
Das eine war eine Gruppe junger Offiziere, die in Afrika in Kontakt gekommen waren mit den Zielen der Befreiungsbewegung und auf die Idee kamen, eigentlich braucht unser Land dieselbe Befreiung, gegen die wir hier in den Kolonien kämpfen. Sie waren auch natürlich unzufrieden mit ihrer Situation in den Kampfgebieten und nach ihrer Rückkehr ins Heimatland trafen sie sich heimlich und bildeten die Gruppe Bewegung der Streitkräfte, also erst Offiziersbewegung, dann Bewegung der Streitkräfte, die sich ein Programm gaben und in der Illegalität begannen, einen Umsturz vorzubereiten. Also das war diese MFA-Bewegung, wie sie dann auch bekannt wurde. Das war die eine treibende Kraft. Die andere treibende Kraft waren die sozialen Bewegungen im Land. Also Gewerkschaften versuchten jetzt langsam, sich aus der Illegalität zu befreien, organisierten Streiks. Es gab eine Gewerkschaftszentrale. Es gab große Demonstrationen. Es gab eine Studentenbewegung. Und eine große Rolle spielte auch die illegale kommunistische Partei, die die Landarbeiter immer mobilisiert hatte und trotz harter Verfolgung präsent war und die ihre Organisationskraft dann auch einsetzte in dieser Zeit und die Chance erkannte, das Ganze weiterzuentwickeln. Studenten, Arbeiter, wie gesagt, linksradikale Studentengruppen, die auch so an der Dritten Welt orientiert waren und im Exil halt auch Politiker, die dann auch die Sozialistische Partei gründeten, Die wurde übrigens in den Räumen der Friedrich-Ebert-Stiftung mit Unterstützung der SPD hier in der Bundesrepublik gegründet. Und die waren dann, um sich bereit zu machen, dass, wenn das Regime fällt oder zusammenfällt, im Land überhaupt Parteien da sind, die da die Macht dann übernehmen können.
Und dann nach dem Putsch, wie ging es dann weiter?
Die Militäraktion selber war also eine Mischung aus Putsch und Militärerhebung. Also die MFA, diese Offiziersbewegung, die wollten nicht putschen, um eine Militärdiktatur zu errichten, sondern sie wollten den Weg freimachen für Entkolonisierung, aber auch Demokratisierung und eine Entwicklung des Landes, wie sie das nannten, im Interesse der am meisten benachteiligten Schichten. Also es war kein klassischer Militärputsch, sondern es war eigentlich eine Militäraktion mit demokratischen und revolutionären Zielen.
Sagt Urte Sperling, sie hat ein Buch geschrieben über die Nelkenrevolution und hat uns erklärt, warum dieser Putsch so verhältnismäßig einfach geklappt hat. Danke Ihnen für die Information.
Okay.
Matthias, wir sprechen ja heute über die Nelkenrevolution in Portugal 1974, aber im Nachbarland Spanien, da gab es zu der Zeit ja auch eine Militärdiktatur und die endete im Grunde ein Jahr später, nämlich 1975, mit dem Tod des langjährigen Diktators Franco. Der ist eines natürlichen Todes gestorben, aber haben sich die Spanier trotzdem was von diesem Übergang in eine Demokratie in Portugal abgeschaut?
Naja, es war natürlich ein Zufall, dass das so zeitlich nah aneinander hing, aber in Spanien hat man natürlich darauf geschaut, wie das Nachbarland diesen Transformationsprozess von einem autoritären Staat zu einer liberalen parlamentarischen Demokratie wohl hinbekommen würde. Und es war anfangs keineswegs klar, ob Portugal nicht doch wieder ein reaktionärer oder autoritärer Militärstaat werden würde. Denn unmittelbar nach der Nelkenrevolution kämpften innerhalb des Militärs ein konservativer Flügel gegen einen sehr linken Flügel. Die Linken schienen sich durchzusetzen und machten eine Landreform und weitere Verstaatlichungen nach sowjetischem Vorbild. Aber anders als in der Sowjetunion gab es in Portugal freie Präsidentschaftswahlen, bei denen der Kandidat der Linken krachend gegen einen gemäßigteren Sozialdemokraten verlor. Jener General Janisch und Ministerpräsident Soares führten Portugal ab 1976 in den Kreis der westeuropäischen parlamentarischen Demokratien.
Genau, und dann sind Spanien und Portugal 1986 in die Europäische Gemeinschaft eingetreten. Welche Auswirkungen hatte das dann für Portugal?
Also da kann man nur sagen, ganz enorme und ein dickes Ausrufungszeichen dahinter, denn die damalige Europäische Gemeinschaft hatte die Vorstellung, dass durch die Angleichung der Lebensverhältnisse innerhalb der Gemeinschaft sich Wohlstand für alle organisieren ließe. Wenn überall in der EG den Menschen ein ungefähr gleicher Wohlstand mit gleichen Bildungs- und Aufstiegschancen geboten würde, dann könnte die Binnenwanderung in Grenzen gehalten werden. Es wäre dann eben nicht mehr notwendig, besser bezahlte Jobs in einem anderen EG-Land zu suchen und auch anzunehmen. Und gleichzeitig könnten die einigermaßen gleichgestellten Europäer sich auch einen ähnlichen Lebensstil leisten, also Waren kaufen, die in der EG hergestellt werden. Und dadurch würde sich dann durch das Projekt Angleichung der Lebensverhältnisse am Schluss auch noch ein Wirtschaftswachstum generieren lassen.
Und hat das geklappt?
Naja, ich bin kein Ökonom. Aber allein dem Augenschein nach kommt man zu dem Schluss, dass es jedenfalls nicht gänzlich nach hinten losgegangen ist. Im Gegensatz zu den 60er und 70er Jahren ist Portugal heute kein rückständiges europäisches Land mehr. Natürlich gibt es noch Unterschiede zu anderen Ländern, aber der Abstand zu ihnen ist sehr viel kleiner geworden.
Genau, Portugal war ja bei seinem Eintritt das ärmste Land in der EU und auch wenn sie nach der Eurokrise einmal Unterstützung aus dem Euro-Rettungsschirm bekommen haben, die Wirtschaft hat sich mittlerweile ja auch tatsächlich einigermaßen wieder erholt. 40 Jahre lang hat Portugal in einer Militärdiktatur gelebt und dann Wahlen und zack, Demokratie. Aber das ist natürlich nicht so einfach, da sofort so einen kompletten Schlussstrich zu ziehen, ohne dass es einen echten Schlussstrich gibt. Wie das funktioniert hat, das bespreche ich mit Dr. Volker Mauersberger. Er war viele Jahre lang Korrespondent der Iberischen Halbinsel für die ARD und die Zeitung Die Zeit und ist jetzt Autor. Hallo Herr Mauersberger.
Hallo.
Bei den ersten freien Wahlen nach der Nelkenrevolution 1976, da wurde Mário Soares zum Präsidenten gewählt. Was waren die ersten Maßnahmen seiner Regierung?
Ja, wenn ich da an diese Zeit zurückdenke, dann muss ich sagen, dass Mário Soares eigentlich alles zurückdrehen musste, was im Revolutionsmythos der ersten Jahre nach der Aprilrevolution besonders von den Kommunisten, von der PCP installiert worden ist. Man muss einfach wissen heute im Rückblick auf diese Zeit, dass die Kommunisten, die am besten organisiert waren in Portugal, die auch im Widerstand gegen die Diktatur sehr aktiv gewesen waren, unmittelbar nach der Machtübernahme 1974 19 Banken verstaatlicht hatten, 36 Versicherungen, 16 Elektrizitätswerke, 4 Petroleumsgesellschaften und so weiter. Und dann vor allen Dingen eine große Landreform im Alentejo durchgeführt hatten. Das führte zu einer enormen Wirtschaftskrise. Und die Aufgabe von Suarez bestand darin, diese Auswüchse der revolutionären Bewegung, die doch sehr von den Kommunisten gesteuert worden war, zurückzuschneiden und Portugal auf dem Weg in eine parlamentarische Demokratie und vor allen Dingen nach Europa zu führen.
Hat Suarez denn da irgendwie Hilfe bekommen von irgendwelchen befreundeten Parteien oder Politikern in Europa?
Wenn heute Europa so kritisiert wird von allen Seiten, von völkischen Nationalisten, von Linken, von Rechten, da muss man immer wieder verweisen, welche riesige Rolle die Europäer damals gespielt haben. Ohne die Hilfe von Willy Brandt, von Olof Palme und Bruno Kreisky, übrigens drei Männer, die auch im Exil gewesen waren, wäre diese portugiesische Demokratie wohl niemals entstanden. Besonders Brandt hat sich an der Seite seines späteren Freundes Mário Soares sehr um die portugiesische Demokratie gekümmert. Sie wissen, dass 1973 hier in Münstereifel in der Nähe von Bonn begonnen wurde, die portugiesische Partei wieder aufzubauen. Suarez war damals noch im Exil in Paris. Und man hat hier eigentlich nur versucht, den Portugiesen zu zeigen, die ja 40 Jahre in einer Diktatur gelebt hatten, wie Parteien, wie demokratische Parteien funktionieren. Das ist geglückt. Und noch eine kleine Episode. Suarez befand sich im Hotel Königshof hier in Bonn, als er morgens um 5 durch einen Anruf aus dem Büro Brandt davon erfuhr, dass in Portugal die Nelkenrevolution ausgebrochen war. Auch dieses zeigt, wie wenig erfahren alle politischen Führer damals waren und dass sie unbedingt die Hilfe von erfahrenen Parteien wie der deutschen SPD brauchten, um Schritt für Schritt eine parlamentarische Demokratie in Portugal zu etablieren.
Aber für die Militärs kann das doch gar nicht so einfach gewesen sein. 40 Jahre lang hatten sie das Sagen und dann waren sie plötzlich weg vom Fenster. Wie hat sich das portugiesische Militär denn verhalten?
Vorsicht mit dem Satz weg vom Fenster. Das war nicht der Fall. Die Militärs hatten eine sehr, sehr breite Anhängerschaft in der Bevölkerung. Ich erinnere mich noch gut an das Jahr 1975. Die Militärs hatten immerhin den Anlass dafür gegeben, dass die portugiesische Diktatur zusammenbrach, dass das System Salazar und Caetano verschwand. Und es gab damals über 100 Parteien in Portugal. Und vor allen Dingen, es gab eine unglaubliche Euphorie, die man immer wieder mit dem Satz Sozialismus beschrieb, die im ganzen Land ausgebrochen war. Und die Militärs haben wohl den großen Fehler gemacht, dass sie geglaubt haben, dass sie gegenüber der zivilen Gesellschaft, also gegenüber den Parteien, die sich allmählich herausbildeten, eine immerwährende Vorherrschaft hatten. Sie glaubten an die Theorie, an Lenins Theorie, dass der Gang in die Räterepublik, dass die Abkehr vom Kapitalismus in Portugal unausweichlich schien. Und das war ein großer Denkfehler, den sie gemacht haben. Und der zweite Fehler, und da erinnere ich mich noch sehr gut, war, je wenig attraktiver die Kommunisten wurden bei den Wahlen, sie haben ja nur 15% der Stimmen erreicht, umso mehr wurden die Militärs auch mit den Kommunisten in einen Topf geworfen. Je größer die Wirtschaftskrise wurde, je verschuldeter Portugal würde, umso mehr kritisierte man die Militärs für diesen Mangel an Wohlstand, denn die meisten Portugiesen hatten sich nicht nur die Freiheit, sondern auch eine Verbesserung ihrer eigenen persönlichen Situation erhofft und die blieb ja aus. Und das war dann eine Frage der nächsten Jahre unter Soares, unter General Eanes, dem Präsidenten, die wirtschaftliche Lage zusammen mit den europäischen Staaten als Mitgliedsland der Europäischen Union, das ja Portugal später wurde, zu verbessern.
Dr. Volker Mauersberger war das. Er hat viele Jahre als Korrespondent der Iberischen Halbinsel gearbeitet und hat uns erzählt, wie es nach den ersten freien Wahlen nach der Nelkenrevolution weitergegangen ist. Danke Ihnen dafür.
Bitte.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Gerade haben wir gehört, wie es damals war, als die Militärdiktatur in Portugal zu Ende war und auf einmal wieder eine demokratisch gewählte Regierung das Sagen hatte. Wie es heute aussieht, 45 Jahre später, das kann uns Marc Dugge erzählen. Er ist unser Korrespondent in Madrid. Hallo Marc.
Hallo.
Gibt es denn heute noch sichtbare Spuren der Nelkenrevolution, zum Beispiel in Städten oder an öffentlichen Plätzen in Portugal?
Also natürlich, am 25. April geht alles auf die Straße an diesem Tag. Da sieht man, dass an diesem Tag immer noch gedacht wird. Aber es ist eben auch ein Feiertag. Ansonsten an sichtbaren Folgen nicht wirklich viel. Diese Nelkenrevolution ist im kollektiven Gedächtnis der Portugiesen da. Ganz klar, auch bei den jungen Menschen, bei den Kindern teilweise ist es sogar da, weil es in der Schule gelehrt wird. Der 25. April ist der Tag der Freiheit. Das wissen so ziemlich alle. Was da genau passiert ist, das wissen allerdings nicht mehr so viele. Da wird es dann schon dünn, aber trotzdem klar, es ist ein Tag, an dem in Portugal wirklich immer wieder erinnert wird.
Welchen Stellenwert nimmt denn der erste Präsident nach der Militärdiktatur, Mário Soares, in der portugiesischen Geschichte ein?
Also man sieht ihn heute durchaus sehr unterschiedlich. Es kommt immer so ein bisschen auf den politischen Standpunkt an. Für die etwas weiter außenstehenden Rechten und Linken ist er im Prinzip der große Verräter. Für die einen hat er das Vaterland verraten, für die anderen die Revolution. Er war ja in seiner Jugend auch Kommunist. Er hat sich dann später auf einen sozialdemokratischen Kurs versteift, hat ja auch selber die Sozialdemokratische Partei von Portugal gegründet, die dezidiert auch antikommunistisch war. Und das hat ihm eben auch viele Feinde eingebracht. Nichtsdestotrotz, er gilt gewissermaßen als Vater der Nation, als ungekrönter König. Allerdings vor allen Dingen wegen seiner Zeit als Staatspräsident. Er war ja 10 Jahre als Staatspräsident am Ruder zwischen 86 und 96. Man hat ihn offiziell auch sehr geschätzt und ihm auch ein großes Begräbnis bereitet, 3 Tage Staatstrauer verhängt, als er dann 2017 gestorben war.
Nach der Revolution ist Portugal dann in die Europäische Gemeinschaft eingetreten, den Vorläufer der heutigen EU. Die sind ja aktuell nicht unumstritten. Wie ist das in Portugal?
Also in Portugal gab es tatsächlich auch ein ziemlich kritisches Verhältnis zur EU, gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise. Ich erinnere mich auch an ja antideutsche Plakate, eben auch vom sogenannten Linksblock damals, die sehr Front gemacht haben gegen die Politik von Angela Merkel, die Portugal da im Prinzip als getreten ansahen, als benachteiligt, da also kräftig Front gemacht haben. Diese Zeiten scheinen aber vorbei zu sein. Und im Großen und Ganzen würde ich sagen, steht man in Portugal der EU positiv gegenüber. Es gibt auch keine ernsthaften Forderungen nach einem Austritt Portugals aus der Europäischen Union. Selbst die linksextremen Parteien fordern das heute nicht mehr. Und die Vorteile, denke ich, die sieht man auch in Portugal, die eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union mit sich bringt. Und viele Portugiesen, gerade junge Portugiesen, wandern ja auch aus, um beispielsweise in Großbritannien Karriere zu machen, vielleicht dann mal irgendwann zurückzukommen. Nichtsdestotrotz, die Chancen im eigenen Land stehen nach wie vor schlecht.
Ist die portugiesische parlamentarische Demokratie denn heute gefestigt?
Es ist eine gefestigte Demokratie, absolut, mit allen Freiheiten, allen Bürgerrechten, die man von einer Demokratie erwarten kann. Immer wieder machen zwar auch Korruptionsskandale die Runde in Portugal, aber klar, diese portugiesische Demokratie besteht jetzt seit gut 40 Jahren, seit der Nelkenrevolution, und keiner würde heute, denke ich, in Abrede stellen, dass es sich da wirklich um eine gefestigte parlamentarische Demokratie handelt.
Wie es heute so in Portugal aussieht und wie viel noch an die Nelkenrevolution erinnert, das hat uns unser Korrespondent Marc Dugge erzählt. Danke dir.
Gerne.
Wir sind am Ende dieser 1 Stunde History angekommen und damit auch im Heute. Zeit, ein Fazit zu ziehen und den Blick dann nach vorne zu richten. Matthias, es hat ja doch sehr viele Veränderungen und Revolutionen in Portugal in den letzten 200 Jahren gegeben. Wie steht das Land denn heute da?
Also nach meiner Meinung viel besser als vorher. Portugal ist ein angesehenes Land innerhalb der Europäischen Union. Die Infrastruktur ist viel besser als früher und die Bildungs- und Aufstiegschancen sind ebenfalls besser. Dennoch sind die Folgen der Vergangenheit noch immer erkennbar. Der Aufbau des Bildungssystems war eigentlich die vordringlichste Aufgabe der Nelkenrevolution, aber sie wurde ziemlich vernachlässigt, sodass es immer noch noch eine höhere Analphabetenquote gibt als im Rest der Europäischen Union. Aber das politische System, das hat sich in den letzten Jahrzehnten dem europäischen Standard angeglichen. Es ist eine stabile, repräsentative Demokratie mit der Besonderheit, dass der Präsident eine stärkere Rolle innehat als etwa sein deutscher Amtskollege. Der portugiesische Präsident ist nämlich auch der Oberbefehlshaber der Streitkräfte und er hat zudem das Recht, den Premierminister und den Ministerrat zu ernennen.
Also hat sich alles in allem für Portugal diese EU-Mitgliedschaft gelohnt?
Unbedingt hat sie sich gelohnt. 1986, als Portugal der damaligen Europäischen Gemeinschaft beitrat, war es, wie du vorhin schon gesagt hast, das ärmste Land der Gemeinschaft. Aber bald generierte es Wirtschaftswachstum und damit eben auch Wohlstand. Wie fragil das alles aber ist, hat sich in der Finanzkrise 2008 gezeigt, als Portugal in eine Rezession rutschte und auf Finanzhilfen durch den Europäischen Stabilitätsmechanismus angewiesen war. Die Lage hat sich wie in den übrigen Staaten der Europäischen Union wieder erholt. Aber die Staatsverschuldung ist in Portugal immer noch enorm hoch. Das ist eine Bürde, die sich bei einer vielleicht kommenden Wirtschafts- und Finanzkrise noch negativ auswirken könnte.
Hoffen wir mal, dass die nicht kommt, weil davon wären dann natürlich nicht nur Portugal betroffen, sondern auch die anderen Euro-Länder. Und das würde sicher den aktuell sehr lauten Euro-Kritikern gefallen. In der nächsten Sendung bleiben wir in Europa, wandern aber etwas weiter nach Norden, nämlich nach Frankreich und in der Zeit zurück und lernen im Jahr 1429 eine sehr starke Frau kennen, Jeanne d'Arc, französische Nationalheldin und eine der ersten Soldatinnen, auch wenn sie offiziell nie so genannt wurde und deshalb auch auf dem Scheiterhaufen endete. Mehr dazu in der nächsten Eine Stunde History. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye, bye.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Montag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.